Psalm 65, im Vers 1 heißt es, dem Chorleiter, ein Psalm von David, ein Lied. Psalm 65 ist ein Loblied an Gott für sein erhörtes Gebet. Und vom Kontext sehen wir, dass es wahrscheinlich um ein Gebet für die Ernte ging. Vielleicht wurde dieser Psalm, dieses Danklied hier zur Erntedankzeit gefunden. Sie haben Gott gebeten um seinen Segen, um seine Ernte, und Gott hat es geschenkt. Und im Vers 2 lesen wir, dir gilt Stille, Lobgesang, o Gott, in Zion, und dir soll man das Gelübde erfüllen, Hörer des Gebets, zu dir wird alles Fleisch kommen. Also ein Lob an Gott, ein Dank an Gott. Warum soll man Gott loben? Weil er der Hörer des Gebets ist. Dann sagt, zu dir wird alles Fleisch kommen. Alle Menschen werden zu dir kommen, weil er ist ein lebendiger Gott. Alle Menschen sehen sich nach einem lebendigen Gott, der Gebet erhört, der mächtig ist. Es gibt zu viele tote Götzen in dieser Welt. Zu viele Menschen laufen wirklich Dinge nach oder setzen Dinge ins Zentrum ihres Lebens, machen sie zum Gott, zum Götzen ihres Lebens, bauen ihr Leben drum auf, tote Dinge. Dinge, die nicht wirklich helfen können und die nicht wirklich hören, mit denen man nicht wirklich Gemeinschaft haben kann und Beziehung haben kann, wenn es wirklich drauf ankommt. Du kannst zu deinem Auto reden, aber das wird dir nicht viel Trost spenden. Kannst in deiner Riesenvilla alleine da sitzen, und wenn alles andere nimmer da ist, du und deine Villa, es wird dir auch nicht viel geben. Es wird dich nicht aufbauen. Kannst mit deinen Aktien rumsitzen oder auf deinem Geldbeutel sitzen oder manchmal selbst mit der Person zusammensitzen, wo du dir gedacht hast, oh Mann, wenn ich den Mann oder die Frau hätte, das wär's, und trotzdem unerfüllt sein. Und schwach sein und in Not sein, und wenn es wirklich drauf ankommt, all diese Dinge können nicht helfen. Aber unser Gott ist ein mächtiger Gott, er ist ein lebendiger Gott. Wir beten keinen toten Gott an, sondern einen lebendigen Gott. Er hat uns das bewiesen, als Jesus auferstanden ist, dass er lebt, dass er hier ist. Und er ist ein Gott, der das Gebet erhört. Gott beantwortet alle Gebete. Manchmal sagt er ja. Es freut uns dann besonders. Manchmal sagt er nein, manchmal sagt er warte. Das mag ich am wenigsten. Aber Gott hört unsere Gebete. Und Jesus sagt, wenn wir seinem Willen gemäß beten, das heißt in Übereinstimmung mit seinem Charakter, mit seinem Herz, wenn wir auch auf Grundlage von dem, was Jesus für uns getan hat, zum Vater kommen, im Namen Jesu, dann wird er uns das geben, was wir erbeten. Das, was gut für uns ist, das, was uns zum Guten dient. Im Jakobusbrief sagt uns Jakobus, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Manchmal haben wir nicht, weil wir nicht beten, weil wir die Beziehung mit Gott vernachlässigen. Er sagt auch, ihr bittet und empfangt nicht, weil ihr böse bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden, weil die Motivation nicht stimmt. Gott sei Dank beantwortet Gott auch solche Gebete nicht. Wenn Gott mir immer das gegeben hätte, was ich gewollt hätte, dann, Mann, hätte ich mein Leben schon versaut. Wäre ich schon 10-mal verheiratet mit der falschen Frau und wäre nicht gut gegangen. Also Gott weiß, was am besten für uns ist, und darin kann ich ruhen, wenn Gott mal Nein sagt. Oder warte, weil ich dann weiß, zu dem Zeitpunkt ist es nicht das Beste für mich, um was ich bitte. Aber ich darf auch hundertprozentig wissen, wenn ich Gott in Jesu Namen seinem Willen gemäß bitte, was ihm aufs Herz legt, dann wird Gott mir das geben. Er ist ein Gott, der es liebt, seine Kinder zu segnen. Auch das sehen wir in diesen Psalmen. Gott ist ein Gott, der es liebt, uns zu segnen. Und ich rede hier jetzt nicht über Prosperity Teaching und dass Gott uns alle reich machen will und immer gesund und immer unseren Willen erfüllt. Wenn wir nur genug Glauben haben und genug Glauben in den Cola-Automaten Jesus reinwerfen, dann muss er uns das geben, was wir wollen. Davon rede ich nicht. Aber Gott ist ein Gott, der es liebt, uns zu segnen. Wie ein Papa, der es liebt, seine Kinder zu segnen. Ein Papa tut gerne was für seine Kinder. Dem macht es Freude, seinen Kindern Freude zu machen. Und Gott segnet uns, Gott beschenkt uns. Und ich rede hier jetzt nicht nur materielle Dinge, das ist das Wenigste eigentlich, das Geringste in dieser Welt. Das hat Jesus zumindest gesagt, das ist das Geringste der Mammon. Aber er segnet uns mit geistlichen Segnungen, allen geistlichen Segen, den Gott für uns hat. Er segnet uns mit Beziehungen. Er segnet uns mit Ermutigung. Er segnet uns mit einem schönen Sonnenuntergang. Er segnet uns mit Klamotten. Er segnet uns mit Begegnungen, die uns beschenken. Er segnet uns mit Beziehungen. Und er segnet uns oft auch mit materiellen Dingen, wo er uns versorgt. Wie gesagt, alles, was wir brauchen, wird er uns hinzufügen, wenn wir nur ihn zuerst suchen und sein Reich, seinen Willen zuerst suchen. Und aus meiner eigenen Erfahrung ergibt uns noch viel darüber hinaus. Noch viel mehr, als ich wirklich zum Überleben brauche. Gott ist ein Gott, der es liebt, seine Kinder zu segnen. Wir müssen nicht irgendwie einen Eierdanz aufführen. Manche Christen verhalten sich wirklich irgendwie komisch. Denken, sie müssen irgendwie, weiß Gott, was für ein Theater aufführen, damit Gott sie wahrnimmt oder damit sie seine Aufmerksamkeit oder sein Wohlwollen erlangen. Nee, Gott liebt es, uns zu segnen. Wir sind in Jesus Christus von Feinden Gottes zu Kindern Gottes geworden. Seine adoptierten Kinder, wiedergeboren. Wir sind in seine Familie hineingeboren. Und Gott segnet uns nicht wegen dem, was wir tun oder wegen dem, was wir getan haben oder weil es wir verdienen. Nee, Jesus hat es für uns verdient. Und deswegen liebt Gott es, uns zu segnen. Und das ist was Wunderbares. Und wir können uns freuen dran. Wir können uns freuen an dem Gott, der lebendig ist und der so ein Herz für uns hat. Und natürlich soll man diesem Gott die Gelübde erfüllen. Das war was Freiwilliges. Die haben wahrscheinlich gesagt, Gott, wenn du unsere Ernte segnest, dann wollen wir dich preisen. Und wollen wir uns dir hingeben. Er ist der Hörer des Gebetes, der lebendige Gott. Und seht hier verschiedene Arten, Gott anzubeten im Vers 2. Dir gilt Stille. Manchmal ist das dran, einfach still vor Gott zu sitzen und ihn zu bestaunen, ihn zu verehren, uns zu beugen in unserem Herzen, wie wir ganz am Anfang gesungen haben. Ruhig vor ihm zu werden. Zu ruhen in ihm, im Vertrauen auf ihn. Manchmal sind wir einfach platt, weil Gott uns so segnet. Oh Gott, du bist so gut. Oh, mir fehlen die Worte. Ist okay, in Stille vor ihm zu sitzen. Und dann Lobgesang. Andere Zeiten, da dürfen wir Lobpreis zu ihm singen. Und ihm Dank singen und sagen, Gott, du bist wunderbar, du bist herrlich, du bist es wert, dass wir dich loben und dich preisen. Und es ist okay, Gott den Lobpreis rauszurufen oder raus zu singen. Wir sind da manchmal auch so ein bisschen gehemmt. Ist irgendwie komisch, ne? Letzte Woche, als der FCK wieder in die erste Liga aufgestiegen ist, die Leute haben gefeiert stundenlang. Ich habe gehört, die Mannschaft hat 2 Stunden vom Stadion bis zum Rathausplatz gebraucht und die Leute haben zugejubelt und in den Stadien wird gesungen und die Helden werden gefeiert. Aber dann, wenn es zu Gott kommt, sind wir oft so gehemmt oder manchmal denken wir, oh, das ist irgendwie peinlich oder ein echter Kerl würde nicht hier zu Gott singen oder Gott preisen. Ja, warum nicht? Wenn ich hier im Fußballstadion grölen kann, irgendwie zum Lob von irgendwelchen Menschen, wie viel mehr kann ich zu Gott singen und ihm preisen? Auch mal meinen Mund aufmachen und sagen, ja Gott, du bist es wert, gepriesen zu werden. Vor Menschen ihm die Ehre zu geben. Gott ist es wert. Er ist der lebendige Gott. Er ist der Hörer des Gebets. Vers 4 ist er sich dann seiner Sündhaftigkeit bewusst. Sündige Taten haben mich überwältigt. Wir können an einige Stellen in Davids Leben denken, wo das passiert ist. Kann an viele Situationen in meinem Leben denken, wo das passiert ist, wo ich gesündigt habe. Sündige Taten haben mich überwältigt. Was macht man dann? Wenn du einen toten Gott hast, irgendeinen toten Götzen, dann kannst du gar nichts machen. Dann kannst du nur schuldbeladen herumlaufen und deprimiert werden und ein schlechtes Gewissen haben. Und es gibt so viele Leute, die kaputt gehen dran. An irgendeiner Sünde in der Vergangenheit und nicht drüber wegkommen. Schuld kann sehr quälend sein, sehr belastend sein. Aber hier im Vers 4 sagt er weiter, unsere Vergehen, du wirst sie vergeben. Weil wir einen lebendigen Gott haben, haben wir auch einen Gott, der vergibt. Ein Gott, der Person ist. Gott, der fähig war, unsere Schulden zu begleichen. Und das hat er in Jesus getan. Er ist in Jesus Mensch geworden. Jesus, die zweite Person des dreieinigen Gottes, ist Mensch geworden. Hat ein perfektes, sündenloses Leben gelebt, was keine Strafe verdient, sondern den Himmel verdient. Und dann hat er unsere Schuld auf sich genommen und an ein Kreuz getragen. Ort des Gerichts. Unser Kreuz getragen, den Platz, den wir verdient haben, den Platz des Verbrechers hat er eingenommen. Und er hat dort unsere Schuld bezahlt, die Strafe bezahlt, die Strafe auf sich genommen. Und weil er das getan hat, sagt uns der Apostel Johannes, wenn wir unsere Sünden bekennen, nicht verstecken, nicht davonlaufen, nicht sagen, ist schon okay, ja, es gibt keine Sünde. Nee, unser Herz, unser Gewissen sagt uns was anderes. Wenn wir es bekennen und sagen, ja Gott, ich bin ein Sünder und das, was ich hier getan habe, das ist Mist und ich rede es nicht schön, ich rede mich nicht raus, ich bekenne es dir, Gott. Wenn ich so zu ihm komme, meine Schuld bekenne, zu ihm umkehre, im Glauben mich an Jesus wende, dann ist er treu und gerecht, um unsere Schuld zu vergeben. Und uns zu reinigen von jeder Ungerechtigkeit. Das ist wunderbar. Wir haben einen Gott, der nicht nur Gebet erhört, sondern einen Gott, der wirklich vergibt. Der uns wirklich befreit von Schuld. Und das ist nicht nur irgendwie so ein Psychotrip, dass wir uns irgendwas einreden. Ja, ist schon wieder gut und so in die Richtung, damit wir uns besser fühlen. Nee, das ist eine Tatsache. Eine historische Tatsache. Jesus hat deine Schuld getragen vor 2000 Jahren, deine ganze Lebensschuld. Und er hat ein Ticket, eine Eintrittskarte in den Himmel für dich erkauft. Eine Eintrittskarte erkauft, die er selber nicht brauchte, weil er perfekt ist und sündenlos ist. Und er bietet sie dir als Geschenk an. Und er bietet dir Gottes Vergebung als Geschenk an. Und ist das nicht wunderbar? Ein Gott, der Gebete hört, ein Gott, der wirklich vergibt. Uns in einen Zustand vor Gott versetzt, als hätten wir nie gesündigt. Als hätten wir nie was Falsches getan. Das ist wunderbar. Das ist Gottes Vergebung. Er hat unsere Sünden so weit entfernt, wie der Osten vom Westen ist. Unendlich weit. Sündige Taten haben mich überwältigt, aber unsere Vergehen, du wirst sie vergeben. Glücklich den, den du erwählst und nahen lässt, dass er wohne in deinen Vorhöfen. Wir werden gesättigt werden mit dem Gut deines Hauses, dem Heiligen deines Tempels. Wie wunderbar ist es, dass wir uns Gott nahen dürfen. Tempel, der Ort seiner Gegenwart. Glücklich den du erwählst und nahen lässt. Wenn du in Christus bist, wenn du auf Jesus vertraust, heute Abend, dann hat Gott dich erwählt. Dass du dich ihm nahen darfst, dass du nahe bei ihm sein darfst, eine enge Gemeinschaft, eine enge Beziehung mit ihm haben darfst. Es ist unglaublich, mit dem heiligen, perfekten Gott, der ein verzehrendes Feuer ist, der das Licht ist, der so perfekt und rein und heilig ist, dass er mit Unvollkommenheit überhaupt keine Gemeinschaft haben kann. Jesus hat gesagt, seid vollkommen, wie mein Vater im Himmel vollkommen ist. Boah! Und wir sind Sünder. Und das macht uns zu Feinden Gottes, nicht mal zu Freunden Gottes, geschweige denn zu Kindern Gottes. Aber in Jesus, weil er unsere Schuld abgenommen hat und weil er uns bekleidet mit seiner Perfektion, mit seiner Gerechtigkeit, mit seiner Heiligkeit, darf ich zu diesem Gott kommen und ihm nahe sein und Gemeinschaft haben und sein Kind werden. Und wie wunderbar ist es, Gemeinschaft zu haben mit Gott. Und er nimmt Wohnung in unserem Leben. Wir werden zum Tempel des Heiligen Geistes. Nicht nur, dass wir in einen Tempel gehen dürfen, in ein Gebäude, damals im Alten Testament, wo Gottes Gegenwart repräsentiert war, wo Gott gesagt hat, das ist der Treffpunkt, da werde ich mich mit euch treffen. Nee, Gott hat uns selbst, unser eigenes Herz zum Treffpunkt gemacht. Gesagt, du darfst der Tempel des Heiligen Geistes sein. Ich nehme in dir Wohnung. Du wirst von Neuem geboren. Ich komme in dich. Nimm deine Schuld ab und bin so nahe, dass die Bibel es mit Wohnen bezeichnet. In dir wohnen. Und Jesus hat gesagt, wir sind in ihm und er ist in uns. Beide Bilder sehen wir. Wir sind völlig in ihm geborgen und er wohnt in uns. Solche Nähe, so eine wunderbare Gemeinschaft. Seid ihr euch bewusst, dass Gott in Jesus euch näher ist, als es irgendjemand im Alten Testament erfahren hat? Als Mose, der mit Gott geredet hat von Angesicht zu Angesicht, wie mit einem Freund? Als Abraham, der ein Freund Gottes genannt wurde? Jesus hat gesagt, der Kleinste im Reich Gottes ist größer als Johannes der Täufer, der größte Prophet im Alten Testament. Ist wunderbar. Gott, der uns nahe zu sich lässt, mit dem wir Gemeinschaft haben können, mit dem wir Gemeinschaft, Beziehung haben können, nutzen wir das, diese Gelegenheit. Ich darf mich, egal wo ich bin, einfach darauf besinnen, bewusst sein, Jesus, du bist da, du bist hier bei mir. Ich darf Gemeinschaft haben jetzt. Ich darf meine Augen zum Himmel hochheben und sagen, aber Papa, ist nicht wunderbar? Zum allmächtigen Gott, zum Schöpfer, zum ewigen Gott, zum heiligen Gott, aber Papa, ist wunderbar. Und wir werden gesättigt werden mit dem Gut deines Hauses. Gesättigt, zufrieden. Überlaufendes Maß im Psalm 23. Du hast mein Haupt gesalbt mit Öl, mein Becher fließt über. Gottes Segen, Gottes geistlicher Segen auch. Er erfüllt das Sehnen unseres Herzens. Denk über all diese Dinge nach, die Gott uns geschenkt hat, mit denen er uns sättigt. Dass wir Kinder Gottes sind, dass wir Erben Gottes sind, Miterben mit Jesus Christus. Friede, der Verstehen übersteigt im Philipperbrief. Wenn wir uns im Vertrauen an ihn wenden im Gebet, ist ihm ein Vertrauen, der Friede, der euer Verstehen übersteigt, wird eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Freude, freut euch im Herrn alle Zeit. Nochmal sage ich euch, freut euch. Gott beschenkt uns so gesättigt in dem Gut seines Hauses, mit dem, was von ihm kommt, dem Segen, der den Kindern Gottes gehört. Ist uns gesegnet mit allem Segen in der Himmelswelt, mit allem geistigen Segen, heißt im Epheserbrief, Kapitel 1. Gott, der segnet. Was für einen wunderbaren Gott wir haben. Vers 6 heißt es, du wirst uns furchtbare Dinge in Gerechtigkeit antworten, Gott unseres Heils, also wunderbare, große Dinge wirst du tun. Antwort auf Gebete auch. Große Dinge, wir dürfen mit Zuversicht beten. Unser Gott ist ein großer Gott. Gott unseres Heils. Ist nicht wunderbar? Er ist der Gott, der uns heil macht. Der Heil möglich gemacht hat für uns. Der Heil geschaffen hat in Jesus. Du Zuversicht aller Enden der Erde und des fernen Meeres. der die Berge festigt durch seine Kraft, umgürtet ist mit Macht. Das ist unser Gott. Umgürtet mit Macht. Er ist allmächtig, sich bekleidet mit Allmacht sozusagen. Er kann alles tun, was er will. Absolut. Erinnert mich an Epheserbrief Kapitel 3. Da haben wir diese Anhäufung von Superlativen hier. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag. Hey, Moment mal, einer, der alles tun kann, gibt es noch mehr als alles? Eigentlich nicht, ne? Ein, der allmächtig ist, aber er sagt, der über alles hinaus zu tun vermag. Über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken. Und wir können uns sehr viel vorstellen, oder? Wenn man so abgefahrene Filme anschaut, Science Fiction, Star Wars oder Avatar. Wir können uns sehr viele Dinge vorstellen. Aber hier sagt uns Gott, dem, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, wie viel ist das, als wir erbitten oder erdenken. Mehr, als wir uns je vorstellen können. Wir können uns Gottes Macht und seine Fähigkeit, Dinge zu tun, gar nicht vorstellen. Er kann alles tun, über die Maßen mehr als alles sogar. Weiß nicht, wie viel das ist. Unvorstellbar. Gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Wir haben einen mächtigen Gott. Und das setzt die Dinge in Perspektive, oder? Wenn wir beten können, wie Jesus gelehrt hat, wenn wir sagen können, Vater unser im Himmel. Gott, der allmächtige Gott im Himmel, ist unser Vater, unser Papa. Er kann über alles hinaus tun, was wir uns überhaupt vorstellen können oder bitten können. Er ist so fähig, er ist umgürtet mit Macht, mit Allmacht. Und ich darf zu ihm kommen und sagen, Papa, aber Papa. Das setzt die Dinge in die rechte Perspektive. Der die Berge festigt durch seine Kraft und gürtet es mit Macht, der das Brausen der Meere besänftigt, das Brausen ihrer Wellen und das Getümmel der Völker. Oh, Jesus hat uns das demonstriert, dass Gott das Brausen der Wellen zum Schweigen bringen kann. Als dieser Sturm war und die Jünger hatten Angst, dass sie absaufen und Jesus hat geschlafen hinten im Boot, dann haben sie ihm aufgeweckt, ah, Jesus, kümmerst du dich nicht drum, dass wir umkommen? Und Jesus ist aufgestanden, hat gesagt, pssst, schweig still. Und von einem Moment in den nächsten, von einem Sturm mit meterhohen Wellen, spiegelglatter See, glatt wie ein Babypopo, spiegelglatt und absolute Ruhe. Das ist Gottes Macht. Und ich weiß nicht, ob das hier wörtlich gemeint ist. Oft ist im Alten Testament das Meer symbolisch für die Heiden oder die Nationen, Wogen des Meeres für Kriege oder Angst, Einschüchterung vor solchen Dingen. Auch in dem geistlichen Kampf, in dem wir sind, Jesus ist fähig zu sagen, pssch. Wenn Jesus Dämonen ausgetrieben hat, hat er gesagt, raus. Und das Thema war erledigt. Da gab es keine Diskussion. Jesus ist der allmächtige Gott. Er ist fähig, alles zu tun. Wir beschränken Gott oft durch unsere eigene Menschlichkeit. Ich merke es bei mir selbst. Ich bete anders. Wenn irgendwer sagt, oh, ich habe eine Erkältung, kannst du für mich beten? Okay, Herr, nimm die Erkältung weg. Aber was, wenn einer nur mit einem Bein zu dir kommt zum Beispiel? Und er betet um ein neues Bein. Gott ist fähig, alles zu tun. Ich bete anders. Ich mache einen Unterschied, einfach aus meiner Menschlichkeit heraus. Oh, okay, das ist möglich, aber das ist unmöglich. Das ist ein Wunder. Ja, genau. Wenn Gott wirkt, kann er Wunder tun. Aber in Gottes Augen ist beides gleich. Er ist fähig, alles zu tun. Und wir können wirklich mit Zuversicht beten. Mit Zuversicht. Mit der Erwartung, dass er das Übernatürliche, das Unmögliche auch tun kann. Und wir haben das erlebt, dass Gott tun kann. Ich habe erlebt, dass Gott unmöglich heilt. Ich habe erlebt, dass Gott ihn heilt, wo ich gedacht habe, das ist unmöglich. Null Glauben hatte. Gott kann es tun. Er ist fähig. Und so fürchten sich die Bewohner der Enden der Erde vor deinen Zeichen. Die Aufgänge des Morgens und des Abends lässt du jauchzen. Erinnert mich an Psalm 19. Was heißt, ein Tag jauchzt dem nächsten zu und kündet von Gott. Schöpfung, Wunder der Schöpfung. Es legt so ein Zeugnis ab für den allmächtigen Gott, diese wunderbare Ordnung. Das ganze Universum ist bis ins kleinste Detail, in kleinsten Bestandteil der kleinsten Zelle perfekt geordnet, bis zu den Atomen und den Elektronen und den Protonen und alles ist in seiner Ordnung, alles läuft perfekt ab. Das ganze Universum ist wunderbar geordnet. Jesus oder Gott hat zu Hiob gesprochen, als Hiob verstört war, und er hat gesagt, hey, guck dir mal an, was hier abgeht in dieser Welt. Kannst du mir das erklären, Hiob? Und erzähl ihm über den Wasserkreislauf. Ich meine, was für ein Wunder, dass das funktioniert, alles. Das Wasser verdampft, Wasser, das eigentlich schwerer ist, ne, als die Atmosphäre, und es verdampft, wird gasförmig und steigt auf und es bilden sich Wolken und der Wind verbreitet das Ganze und dann regnet es. Es kommt wieder runter und bewässert diese Erde, dass Pflanzen wachsen können, dass wir leben können, dass wir uns ernähren können, und fließt es durch die Quelle, dass wir was zum Trinken haben, und es fließt ins Meer und dann verdampft es wieder. Unglaublich, was Gott tut. Wie komplex diese Erde ist. Schaut euren eigenen Körper mal an. Komplizierter als ein Space Shuttle. Als das Komplizierteste, was wir Menschen zusammenbauen könnten. Wunder von Gottes Schöpfung. Er ist so wunderbar. Und die Schöpfung preist ihn. Und wir dürfen ihn mit der Schöpfung preisen. Du hast das Land heimgesucht und es überschüttet. Du bereicherst es sehr. Gottes Bach ist voll Wasser. Du bereitest ihn an Getreide, wenn du das Land so bereitest. Du tränkst seine Furchen, ebnest seine Schollen. Du erweichst es mit Regengüssen, segnest sein Gewächs. Du hast das Jahr deiner Güte gekrönt und deine Spuren triefen von Fett. Fett war was, hey, was für Segen gestanden ist. Ein fetter Segen, könnte man sagen. Erntedank hier. Sie haben Gott offensichtlich gebeten um eine gute Ernte, um Regen, um Segen. Und Gott hat sie gesegnet. Seht ihr auch, dass Gottes Segen nicht bedeutet, dass wir uns zurücklehnen und sagen, oh, Gott wird uns schon irgendwie segnen, wir können faule Säcke sein und ich setze mich im Liegestuhl und guck mal zu, Gott, wie du den Acker beackerst und wie alles von alleine wächst. Nee, die haben ihren Teil auch dazu getan. Und das ist die Ausgewogenheit. Das biblische Bild. Ne? Manchmal trifft man Christen, die sagen, oh, ich bete, dass Gott mich versorgt. Sag, ja, bewirbst dich um Jobs. Nee, Gott wird mich versorgen irgendwie. Ich habe eigentlich gar keinen Bock zu arbeiten. Ne? Ich will nur daheim sitzen und erwarte, dass irgendwo es vom Himmel sitzt, vom Himmel fällt. Nee, du tu deinen Teil, bewirb dich, tu dein Bestes. 6 Tage sollst du arbeiten, 1 Tag ruhen, das ist das biblische Muster. Wer nicht arbeiten will, soll nicht essen, heißt es im Timotheusbrief. Aber du darfst mit Gottes Segen rechnen, wenn du in Jesus bist. Und hier haben wir erhörtes Gebet. Gott hat Regen gesandt, Gott hat eine fette Ernte gesandt, einen fetten Segen. Und sie preisen ihn dafür. Du hast das Jahr deiner Güte gekrönt und deine Spuren triefen von Fett. Es ist Gottes Herz. Seine Spuren triefen von Fett. Er hinterlässt eine Fettspur, einen fetten Segen. Das ist sein Herz für uns. Es triefen die Weideplätze der Steppe und mit Jubel umgürten sich die Hügel. Die Weiden bekleiden sich mit Herden und die Täler bedecken sich mit Korn. Sie jauchzen, ja, sie singen. Wenn ihr 5. Mose lest, Kapitel 28 und diese Kapitel, Fluch und den Segen, das ist Gottes Segen, also das Land Israel segnet. Psalm 66, es geht weiter mit Lobpreis hier. Jauchzt Gott, ganze Erde, besingt die Herrlichkeit seines Namens, macht herrlich sein Lob. Sprecht zu Gott, wie furchtbar oder wie wunderbar sind deine Werke wegen der Größe deiner Macht, werden dir deine Feinde Ergebung heucheln. Wieder Lobpreis für Gottes Macht. Die ganze Erde wird dich anbeten und dir Psalmen singen. Sie wird deinen Namen besingen. Kommt und seht die Großtaten Gottes. Furchtbar ist sein Tun gegenüber den Menschenkindern. Großes hat Gott getan. Wieder die ganze Erde lobt Gott, die ganze Schöpfung. Auch wir Menschen dürfen mit einstimmen und wir sollen ihn loben. Es ist komisch. Jedes Geschöpf in dieser Erde nimmt ihren Platz ein und lobt Gott. Es gibt die Vögel, zwitschern zu Gott, ja. Die Pflanzen strecken sich zu Gott aus. Ne? Wird auch im Alten Testament oft als Bild für Lobpreis beschrieben. Natürlich nicht wörtlich, aber die Schöpfung preist den Herrn. Die Bäume jubeln ihm zu, heißt in manchen Psalmen. Die Schöpfung preist dem Herrn. Die Schöpfung ist Gott gehorsam. Alles läuft nach seinem Plan ab. Alles geht seinen Weg. Nur wir Menschen, wir sind manchmal rebellisch gegen Gott. Statt dass wir ihn anbeten, beten wir uns selbst an und setzen uns an seine Stelle. Sagen, ich will der Macher sein. Ich brauche keinen, der mir in mein Leben reinspricht. Ich bin mein eigener Gott. Ich will tun, was ich will. Machen, was ich will. Hey, preist mich. Wir wollen Lob haben und Anerkennung. Und es ist so lächerlich eigentlich. Wer sind wir schon im Vergleich zu Gott? Und dann sieht man diese New Age-Leute, die dann irgendwo stehen am Feld und sagen, ich bin Gott, ich bin Gott. Wisst ihr, wie lächerlich sich das anhören muss aus Gottes Perspektive? Himmel, der allmächtige Gott, und sieht diese kleinen Pünktchen auf diesem kleinen Pünktchen Planeten, in dem wir sind. Und da ist dieses kleine Pünktchen, ich bin Gott. Hey Gabriel, guck dir das mal an, was da abgeht, das ist lächerlich. Wir setzen andere Dinge, materielle Dinge, Dinge, die wir selbst geschaffen haben, an Gottes Stelle, leben dafür. Es ist so lächerlich, so billig, so leer. Jeremia sagt, die Quelle des lebendigen Wassers habt ihr verlassen und euch rissige Zisternen ausgehauen, die das Wasser nicht halten können. Kann nicht befriedigen. Es ist nicht wert, angebetet zu werden. Nur eine ist es wert, angebetet zu werden. Und das ist der allmächtige Gott. Der lebendige Gott. Unser Rettergott. Nur einer ist fähig, uns zu retten. Lebendige Gott. Und was immer du an Gottes Stelle setzt, wirst du zerstören. Wenn du deinen Partner vergötterst, wirst du die Beziehung zerstören. 100%. Weil kein anderer Mensch kann das tragen, Gott spielen zu müssen in deinem Leben. Das hält niemand aus. Wenn Menschen die Regierung vergöttern, wird sie zerstört werden. Es gibt die Theorie des Staatsversagens in der Ökonomie. Sozialismus, na, Leute, die vom Staat alles erwarten und der Staat, die Regierung muss alles richten und alles versorgen und wenn wir irgendein Problem haben, die müssen es richten. Das kann nicht funktionieren. Erwartungen werden immer höher und ich meine, guckt euch an, was abgeht gerade in Griechenland und in Europa und in Amerika, auf der ganzen Welt. Die Regierung, der Staat ist bankrott. Ist nicht fähig, unser Retter zu sein, unser Heiland zu sein, unser Versorger zu sein. Deswegen wollen wir von keinem anderen Menschen abhängig sein, nicht von irgendeiner Regierung abhängig sein, nicht von irgendwelchen selbstgeschnitzten Götzen abhängig sein, nicht von Drogen abhängig sein oder vom Alkohol oder von irgendwas abhängig sein, außer von Gott. Dann ist unser Leben heil, dann sind wir wirklich freie Menschen. Dann können wir all diese anderen Dinge genießen und gebrauchen und es hat den richtigen Platz. Wenn wir diesen Platz einnehmen und mit der ganzen Schöpfung Gott anbeten, der allein es wert ist, angebetet zu werden. Das ist der richtige Platz. Und den Platz müssen wir einnehmen. Und wenn du irgendwas anderes anbetest und zum Zentrum deines Lebens machst, dann musst du Buße tun und umkehren zum wahren Gott. Und das ist der Ort des Segens und der Ort des Heils, der Ort der Beziehung mit ihm. Er ist ein Gott des fetten Segens und er ist der allmächtige Gott. Die ganze Erde wird dich anbeten und dir Psalmen singen. Alle Menschen, sie werden deinen Namen besingen und eines Tages wird ein Tag kommen, an dem sich jedes Knie beugen wird und jede Zunge bekennen wird, dass Jesus Christus der Herr ist. Und dann zählt er hier so ein paar Wundertaten Gottes auf, also Geschichte Israels, Auszug aus Ägypten, Zug durch das Rote Meer. Er wandelte das Meer in trockenes Land. Durch den Strom gehen sie hinüber zu Fuß. Dort haben wir uns an ihm gefreut. Ein lebendiger Gott, ein erfahrbarer Gott. Das ist wirklich passiert. Israel saß in der Klemme, das Meer auf der einen Seite, die ägyptische Armee auf der anderen Seite. Und Gott hat das Meer gespalten. Stand wie eine Wand, links und rechts. Und sie sind trockenen Fußes hindurchgezogen. Das ist wirklich passiert. Interessant sogar, dass man so Korallenriffs gefunden hat in der Gegend, die die Form von Rädern haben, von Streitwagen zum Beispiel. Das ist wirklich passiert, das ist wahre Geschichte. Und manche Bibelkritiker sagen, naja, der Wind hat irgendwie das Wasser weggeblasen und das war halt gerade so kniehoch oder knöchelhoch, da sind die durchs Wasser durchgewadet. Was für ein Schwachsinn. Ist noch ein größeres Wunder, wenn die ganze ägyptische Armee ersäuft in kniehohem Wasser. Das ist dann auch ein Wunder. Das ist passiert. Gott hat ein Wunder getan, um Israel zu befreien aus Ägypten. Ägypten ist für uns ein Bild für die Welt. Gott kann dich befreien von dieser Welt. Und zweites Ereignis, als Gott den Jordan aufgestaut hat, wieder durch ein Wunder, dass Israel trockenen Fußes ins verheißene Land einziehen durfte. Bundeslade, die Priester mit der Bundeslade sind in den Fluss gestiegen, wieder ein Schritt im Glauben, den müssen wir oft zuerst machen, Schritt ins Wasser und dann plötzlich hat das Wasser aufgehört und ist versiegt und ganz Israel ist rübergezogen, haben noch ein paar Steine mitgenommen, um ein Denkmal aufzurichten. Ist auch gut für uns manchmal sowas zu tun, dass wir uns erinnern an das Große, was Gott in unserem Leben getan hat. Und dann, als die ganzen Israeliten drüber gezogen sind und der letzte Priester, die die Lade getragen haben, aus dem Wasser gestiegen sind, ist der Jordan wieder zurückgeflossen. Gott hat ein Wunder getan. Eintritt ins verheißene Land ist unser siegreiches Leben in Jesus. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Und ich denke, wir könnten alle bezeugen, Wunder, die Gott in unserem Leben schon getan hat. Ich kann bezeugen, Gott hat Wunder getan in meinem Leben. Er hat mich wunderbar versorgt. Er hat Gebete erhört. Er ist wunderbar. Er ist ein guter Gott. Und dort haben wir uns an ihm gefreut. Wir dürfen uns freuen an Gott, dass wir am Leben sind. Das Leben ist ein Wunder. Das neue Leben in Jesus ist ein Wunder. Jede Bekehrung, jede Wiedergeburt ist ein Wunder. Gott hat Wunder getan. Gott hat Großes getan in unserem Leben. Gott hat Wunder getan für uns als Gemeinde. Denk dran, wie er uns versorgt hat. was uns schon durchgebracht hat. Wir dürfen uns freuen dran. Wir sollten das wahrscheinlich öfter tun, dass wir Zeugnis erzählen, dass wir einander erzählen, was Gott in unserem Leben getan hat. Das ist gut, das ist ermutigt. Durch seine Macht herrscht er auf ewig. Seine Augen beobachten die Nationen, dass die Widerspenstigen sich nicht erheben. Er ist der, der alles unter Kontrolle hat. Und er ist der, der ewig herrscht. Und er wird die Rebellischen richten. Preist ihr Völker unseren Gott und lasst hören den Klang seines Lobes, der unsere Seele zum Leben bringt und nicht zugelassen hat, dass unsere Füße wankten. Gott, der uns stabil macht, der uns Halt gibt, der uns gerettet hat, der unsere Seele zum Leben bringt. Er hat uns ewiges Leben gebracht durch Jesus Christus. Denn du hast uns geprüft, Gott, du hast uns geläutert, wie man Silber läutert. Du hast uns ins Netz gehen lassen, hast eine drückende Last auf unsere Hüften gelegt. Du hast Menschen über unseren Kopf reiten lassen. Wir sind ins Feuer und ins Wasser gekommen, aber du hast uns herausgeführt zum Überfluss. Spricht hier auch über eine weitere Segnung, die Gott uns schenkt. Wir sehen das oft nicht so. Gott, du hast uns geläutert. Feuer und Wasser, schwierige Umstände, drückende Last. Aus dessen ist Gott zu in unserem Leben. Dass Gott uns läutert oder prüft. Du hast uns geprüft. Aber Gott prüft uns nicht, um uns kaputt zu machen. Sondern wenn Gott uns testet oder prüft, unseren Glauben prüft auch, dann tut er das, damit wir herausfinden, wo wir stehen und damit wir wachsen können. Na, die Leute von Mercedes oder BMW, die neue Autos entwickeln, wenn diese Autos geprüft werden auf der Teststrecke, die werden nicht geprüft, um das Auto kaputt zu machen, oder? Das ist nicht die Absicht. Sondern die Absicht ist, das Auto besser zu machen. Und das tut auch Gott in unserem Leben. Wenn Gott uns prüft, wenn er schwierige Situationen zulässt, dann merken wir, wo wir wirklich stehen. Wie stark unser Glaube ist, was in unserem Herzen ist, weil unter Stress kommt meistens das raus, was wirklich da drin ist. Ne? Hier, der Saft kommt nicht aus der Zitrone, bevor sie gepresst wird. Und wenn wir unter Druck sind, unter Stress sind, dann kommt oft dieser Schmutz an die Oberfläche. Ich weiß, in meinem Leben, wo ich ungeduldig wäre oder zornig wäre oder keine Liebe habe. All dieser Mist kommt zum Vorschein. Und hier, er spricht hier vom Läutern. Was passiert, wenn man ein Metall läutert? Metall wird erhitzt, bis es flüssig ist. Oh, heiße Umstände. Und dann sinkt dieser ganze Dreck an die Oberfläche. Und dann kann man den abschöpfen und es wegmachen, diese ganzen Verunreinigungen. Und dann, wenn das Metall wieder erkaltet, ist es rein, geläutert. Das tut Gott in unserem Leben. Er lässt oft feurige Umstände zu. Feuer und Wasser und Lasten, was wir hier lesen. Und wir merken, oh oh, da ist noch viel Dreck in meinem Leben. Und was mache ich dann, wenn es an die Oberfläche kommt? Ich bekenne es Gott. Und ich halte es ihm hin. Und sage, oh Herr, ich habe meine Frau nicht geliebt. Ich sollte. Und hier war ich ungeduldig. Und für den hatte ich keine Liebe. Und da bin ich zwar nicht Jesus. Hier, mach was mit meinem Herzen. Läutere du mich. Das ist ein guter Prozess. Gott tut diese Dinge, lässt diese Umstände nicht zu, um uns kaputt zu machen. Versteht das? Er ist ein Gott, der uns liebt. Er benutzt diese Dinge, um uns besser zu machen, um uns zu reinigen, um uns zu prüfen, damit wir auch sehen, wo wir selbst stehen. Manchmal sind wir zu stolz, denken, wir haben alles im Griff. Dann muss Gott uns zeigen, dass wir nicht alles im Griff haben. Weil Gott widersteht dem Stolzen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und wir können uns nicht selbst reformieren, das kann nur er machen. Aber wir müssen erst mal erkennen, Gott, ich brauche dein Wirken, ich brauche, dass du mich reinigst, hilf mir. Und dann seht, was Gottes Ziel war. Du hast uns herausgeführt zum Überfluss. Das ist Gottes Herz für uns. Er möchte, dass wir heile, heilige, heil und heilig geht einhand. Das sagt schon das Wort. Heil steckt im Wort heilig drin. Gott möchte, dass wir heile Menschen werden. Menschen, die Jesus ähnlich sind. Das ist Heil. Wenn wir nicht mehr hassen, wenn wir nicht neidisch sind, wenn wir nicht begehren, sondern wenn wir Frieden haben in unserem Herzen, wenn wir Liebe haben, so wie Jesus gelebt hat. Jesus ist perfekt gewesen natürlich, das werden wir hier in dieser Welt nicht ganz schaffen. Aber wir können ihm ähnlicher werden. Und Gott sei Dank, ich bin nun lange nicht dort, wo ich sein will, aber ich bin auch nicht mehr dort, wo ich mal war. Jesus hat schon was an mir verändert und das ist wunderschön. Und das ist Lebensqualität, was es in unser Leben bringt. Und diese Prüfungen, die Gott zulässt, dienen dazu. Und so können wir ihm auch Danke sagen für diese Zeiten, in denen er uns läutert, in denen er uns prüft. Weil wir wissen, dass es uns zum Besten dient. Denen, die ihn lieben, dienen alle Dinge zum Guten. Römer 8, Vers 28. 13. Ich will eingehen in dein Haus mit Brandopfern, will dir erfüllen meine Gelübde. Gott, ich will dich anbeten. Ich will für dich leben. Brandopfer, Hingabe, stand für völlige Hingabe. Gott, ich möchte mich dir hingeben. Ich möchte ein lebendiges Opfer sein für dich. Römerbrief 12, Verse 1 und 2. Lest da mal nach, das ist es für uns heute. Ich will dir erfüllen meine Gelübde. Wieder, das war freiwillig. Es gab Opfer, die musste man opfern im Alten Testament. Sündopfer, Schuldopfer. Das hat Jesus für uns getan. Und dann gab es freiwillige Opfer, einfach weil wir beeindruckt sind, weil wir dankbar sind vor Gott. Gott, ich gebe mich dir hin. Ich will für dich leben, weil ich dankbar bin für das, was du für mich getan hast. Ich will erfüllen meine Gelübde, zu denen sich meine Lippen aufgetan haben und die mein Mund ausgesprochen hat in meiner Not. Brandopfer von Mastvieh will ich dir opfern, zusammen mit Opferrauch von Widdern, Rinder mit Böcken will ich dir zubereiten. Grillfest hier für Gott. Das war ein Gemeinschaftsopfer. Gott, ich bring dir was. Und ein Teil, das Fett haben sie verbrannt, hat dann wunderbar gerochen für den Herrn. Und dann haben sie sich hingesetzt und haben den Rest von dem Vieh aufgegessen, haben Gemeinschaft mit Gott gefeiert. Kommt, hört zu, alle, die ihr Gott fürchtet, dass ich erzähle, was er an meiner Seele getan hat. Wieder, wir dürfen Zeugnis geben, wir dürfen einander erzählen, was Gott in unserem Leben tut. Das ist ermutigend, das ist auferbauend. Zu ihm rief ich mit meinem Munde und Erhebung seines Namens war unter meiner Zunge. Ich habe ihn gelobt auf gut Deutsch, ich habe ihn groß gemacht. Wenn ich es in meinem Herzen auf Frevel abgesehen hätte, so würde der Herr nicht hören. Also hier das Gelübde, was er erfüllt hat im Vers 17 nochmal. Ich rief mit meinem Mund und Erhebung seines Namens war unter meiner Zunge. Es war offensichtlich ihn zu loben, ihm zu danken, dankbar zu sein. Auch das ist wichtig für uns, dass wir dankbar sind für die Segnungen Gottes. Und dann sagt er im Vers 18, wenn ich es in meinem Herzen auf Frevel abgesehen hätte, so würde der Herr nicht hören. Das hindert unsere Gebete, wenn wir Sünde in unserem Leben haben, die wir festhalten, die wir nicht bekennen. Jesaja sagt uns das auch schon. Es ist nicht, dass Gott schwerhörig ist, sondern eure Sünden haben eine Scheidung gemacht zwischen euch und eurem Gott. Nicht, dass Gott unsere Gebete nicht hört, aber wenn wir stolz sind und unsere Sünde nicht bekennen wollen und sagen, oh, ist schon okay und Gott so als den Cola-Automaten Gott irgendwie missbrauchen wollen, sagen, Gott, tu du das, ich folge dir zwar nicht nach, ich lebe in Sünde, ich halte fest an meiner Sünde, ich tue das, was dir nicht gefällt, aber ich will das, das und das von dir, dann sagt Gott, spiel's nicht. Gott widersteht dem Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Das heißt, wenn uns Sünde bewusst ist, dann dürfen wir es Gott bekennen. Das ist der richtige Weg. Nicht, dass wir es verleugnen oder sagen, ist schon normal, ist ja okay und egal. Das hindert meine Beziehung zu Gott nicht. Nee, wir müssen es ihm bekennen. Sagen, das ist Mist, das muss raus aus meinem Leben. Und dann darf ich Vergebung in Anspruch nehmen. Danke, dass du dafür bezahlt hast. Ich darf aufstehen und wieder neu gehen, wenn ich auf die Fresse falle. Und wenn wir unsere Schuld bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Vers 19, doch Gott hat gehört, er hat geachtet auf die Stimme meines Gebets. Gepriesen sei Gott, der nicht verworfen hat mein Gebet, noch seine Gnade von mir zurückzieht. Gnädige Gott, der uns segnet. Psalm 67, den nehmen wir auch noch mit dem Chorleiter, mit Seitenspielern, Psalm, ein Lied. Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns, dass man auf der Erde erkenne deinen Weg unter allen Nationen und deine Hilfe. Kommt euch wahrscheinlich bekannt vor, der Markus hat ein Lied drüber geschrieben. Wir singen diesen Psalm öfter mal. Gott sei gnädig und segne uns. Wir dürfen um Gottes Segen bitten. Aber warum wollen wir, dass Gott uns segnet? Es ist nicht Prosperity Teaching hier, dass wir reich sind und es uns immer gut geht, sondern dass wir ein Zeugnis sind, wenn die Menschen sehen können, wie Gott am Wirken ist in unserem Leben. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns, das heißt sein Wohlwollen, sein Angesicht, Gemeinschaft, die er uns schenkt. Dass man auf der Erde erkenne deinen Weg unter allen Nationen deine Hilfe. Es sollen dich preisen die Völker, Gott. Es sollen dich preisen die Völker alle. Es sollen sich freuen und jubeln die Völkerschaften. Denn du wirst die Völker richten in Geradheit und die Völkerschaften auf der Erde, du wirst sie leiten. Warum betet er um Gottes Segen? Damit sie ein Zeugnis sind für alle anderen Menschen. Das war der Auftrag von Israel. Zeugnis zu sein, ein Licht zu sein. Das ist der Auftrag an uns als Gemeinde Jesu. Die Stadt, die auf einem Berge ist. Das Licht, ihr seid das Licht der Welt, sagt Jesus. Sollt leuchten, eure guten Werke vor den Menschen. Und wenn Gott uns segnet, wenn Gott mit uns ist und wirkt in unserem Leben, dann ist es auch dazu, dass wir ein Zeugnis sind. Es ist kein selbstsüchtiges Gebet hier. Gott segne mich, damit ich irgendwie fett und faul rumliegen kann, damit es mir gut geht. Nee, die Ziele sind viel höher. Gott segne mich, wirk in meinem Leben, damit andere Menschen dir nachfolgen wollen. Sie sehen, wie gut es ist, mit dir zu leben und dass sie auch dich anbeten wollen, den wahren und den lebendigen Gott. Du wirst die Völker richten in Geradheit. Gott ist der Richter, gerechte Richter. Die Völkerschaften auf der Erde, du wirst sie leiten. Gott will uns leiten. Es sollen dich preisen, die Völker, Gott, es sollen dich preisen, die Völker alle. Die Erde gibt ihren Ertrag. Gott, unser Gott, wird uns segnen. Gott wird uns segnen und alle Enden der Erde werden ihn fürchten. Und Vater, das ist unser Gebet. Heute Abend, wir bitten dich, dass du so wirkst in unserem Leben, dass andere Menschen dich fürchten. Wir wollen auch um deinen Segen bitten und um dein Wirken bitten in unserem Leben, damit andere Menschen zu dir finden und sehen können, wie gut und wie heil es ist, mit dir zu leben, dem wahren und lebendigen Gott. Stärke uns, Herr, und rüst uns zu dazu, dass wir hier, wenn wir hier rausgehen, in unser Missionsfeld, aus dieser Tür raus, in diese Welt, an den Arbeitsplatz, in die Familie, die Nachbarn, die Bekannten, alle Leute, die uns begegnen, dass sie sehen können, dass du ein wunderbarer, lebendiger, anbetenswürdiger Gott bist. Füll uns mit deinem Geist, Herr, und stärke uns, darum bitte ich dich, in Jesu Namen. Amen.